Guten Abend euch alle. Ich freue mich, dass wir heute Abend unter Gottes Wort zusammenkommen dürfen und uns einfach damit beschäftigen dürfen und darauf hören, was Gott uns sagt. Ich möchte jetzt mit uns beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass wir heute Abend zur Gemeinschaftsstunde zusammenkommen dürfen und du mitten unter uns bist. Lass uns erkennen, was wirklich zählt in unserem Leben und danach handeln. Mach uns bereit, in Dankbarkeit mit unserem Nächsten zu teilen, was auch immer dieser bedarf. Oft befallen uns Furcht und Sorge in unserem Alltag. Wir haben keine Antwort oder sehen keinen Ausweg. Wir fühlen uns oft überfordert. Wir bitten dich, Jesus, nimm die Angst, gib ein ruhiges Herz und klare Gedanken. In deiner Kraft, da wollen wir reden und handeln, schweigen und leiden. In deinem Frieden, so lass uns geborgen sein, mitten in allem Ungemach. Und segne du nun dein Wort an uns alle. Amen. Ich möchte jetzt den Text lesen, und zwar die erste Hälfte vom Text zunächst, und zwar Lukas 12, Vers 13 bis 21, zunächst diesen ersten Teil. Warnung vor Habgier ist überschrieben, das erste kleine Kapitelchen. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammeln. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Die ersten Verse, die Verse 13 bis 15, sind sehr knapp gehalten und doch mit sehr viel Brisanz. Erbfolgen, wo es ein Testament gibt, da gibt es auch viele Verwandte. Ich will bloß meinen Frieden haben, das hat der Vater gesagt. Und ich wünsche mir, dass ihr auch in Frieden miteinander auskommt. Dann hat er seinen Frieden gemacht und war gestorben. Aber die Kinder, die hatten ihren Frieden nicht. Kurz nach der ersten Trauer, da begann schon der erste Streit. Oder besser, es ist aufgeflammt, was seit Kindertagen eigentlich da war. Die Tochter, die war ja schon immer der Liebling gewesen. Und der Bruder, der hat seine Eifersucht einfach nur heruntergeschluckt. Und nun kam sie in Form des Neids wieder hoch. Dabei war doch der Vater erst ein paar Tage tot. Und bereits bei der Trauerfeier, da war zu spüren, es gibt zwei Lager. Der eine Teil von der Familie saß links und der andere Teil saß rechts. Man hatte sich nichts mehr zu sagen und würdigte sich auch keines Blickes. Und die Gemeinsamkeiten, die schienen aufgebraucht mit dem Ableben von den Eltern. Es gab ein Haus und ein Bankkonto. Und hier saßen die Erben. Ein unverdientes Geschenk, so könnte man meinen, das Geld. Aber nichts hatte sie dazu getan und es war doch wunderbar, so bereichert zu werden. Die Eltern, die hatten ihr Leben lang hart gearbeitet, sich wenig gegönnt. Aber die Kinder konnten das nicht als Geschenk sehen. Missgunst brannte in ihre Herzen auf Du hast dich nie kümmert, wenn es drauf ankam. Ja, du hast doch sonst immer alles bekommen. So geht es Jahr für Jahr, Tausende von Familien in Deutschland. Ein geliebter Mensch stirbt und kaum ist er unter der Erde, so bricht unter der Hinterbliebene der große Streit ums Erbe aus. Angeheiratete Partner mischen sich in die Angelegenheit von der betroffenen Familie ein. Die Partner, die stacheln ihre Männer und Frauen an, ein möglichst großes Stück vom Erbe abzubekommen und zu sichern. Eine Studie der Postbank, die ist zu dem Schluss gekommen, dass ungefähr in 17% von den Erbschaften um den Nachlass gestritten wird. Fachanwälte für Erbrecht, die sehen an ihre Mandanten jeden Tag, was mit Familie geschehen kann, wenn eine Erbschaft ansteht. Vieles, was da passiert, ist irrational, nicht nachvollziehbar, ist für Außerstehende eigentlich gar nicht zu verstehen. Es brechen oft tiefsitzende Verletzungen aus der Familiengeschichte wieder auf. Und es wird auch deutlich, eine für Unbeteiligte eigentlich faire Lösung, die scheint für die Erben irgendwie nicht zu funktionieren. Dabei geht es nicht nur ums Geld. Es geht um Gefühle, um entzogene Liebe, um mangelnde Anerkennung. Ich will hier provozierend ein bisschen die Frage stellen, besitzt du noch oder lebst du schon? Das steht über unserem heutigen Text, zumindest über den ersten Teil und auch über den zweiten Teil ein Stück weit. In einem Erbstreit zwischen ihm und seinem Bruder, da sucht der Mann in unserem heutigen Bibeltext einen Fürsprecher. Der Mann war auf der Suche nach einem Schlichter. Das biblische Erbrecht ist recht eindeutig und anders, als wir es kennen. Im Alten Testament, da gilt das Recht des Erstgeborenen. Das heißt, der Älteste bekommt alles. Er kann, aber er muss nicht etwas davon abgeben. Von Jakob und seinem Bruder Esau her, da kennen wir das Vorrecht und auch die Tragweite. Normalerweise, da gewährt der Ältere dem Jüngeren auch einen Anteil. Wenn es zum Streit kommt, da braucht es auch den Ausgleich und die Weisheit und die Milde des Älteren. Hier in diesem Text, in dieser Begebenheit, ist es offenbar nicht dazu gekommen. Der eine Bruder hat den anderen leer ausgehen lassen. Der Mann, von dem hier die Rede ist, der dachte vielleicht so, ja, ich bin ungerecht behandelt worden. Jesus wird sich bestimmt für mich einsetzen. Doch Jesus' Reaktion, die war ganz anders als erwartet. In Vers 14, da erfahren wir, dass Jesus dem Mann eine ziemlich gepfefferte Antwort gegeben hat. Warum? Das eigentliche Problem dieses Mannes, das war nicht das Erbproblem, sondern ein geistliches Problem. Das geistliche Problem dieses Mannes war Habgier, wie es der Luther beschreibt oder benennt. Denn sonst würde Jesus unmittelbar nicht danach von Habgier sprechen. Bei diesem Mann, da scheint es auch so, als sei sein Erbproblem zum Lebensproblem geworden. Es nahm für ihn einen so hohen Stellenwert ein, dass er mitten aus der Menge hervortritt zu Jesus. Während Jesus über geistliche Dinge redet, drehen sich seine Gedanken nur ums Geld und wie er Jesus bei der Durchsetzung von möglichen Ansprüchen benutzen könnte, dass er an sein vermeintliches Recht kommt. Jesus, der erklärt sich nicht für zuständig. Er sagt, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in eurem Erbstreit gemacht? Und er weigert sich, zum Richter oder Schlichter missbraucht zu werden. Auch weil der Fragesteller mehr als sein Recht will. Im Jakobusbrief, da heißt es, ihr bittet und empfangt es nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Jakobus 4, Vers 3. Aber Jesus, der spricht kein Urteil in diesem Fall. Jesus, der verändert aber den Blickwinkel. Er verändert die Perspektive. Er warnt davor, dem Haben, dem Besitzen einen entscheidenden Stellenwert beizumessen. Jesus stellt Besitz nicht in grundsätzliche Frage, aber er fragt nach der Bedeutung, die wir dem Besitz geben. Niemand lebt davon, dass er viele Güter besitzt. Ja, Jesus warnt vor Habgier. Jesus warnt vor einer Form des Habenwollens, das in Martin Luthers Übersetzung Habgier heißt. Das griechische Wort, das hier in der Übersetzung drin steht, heißt Pleonexia, heißt mehr haben wollen. Jesus mahnt vor dem Wunsch nach immer mehr und immer mehr. Der Trugschluss, der besonders in unserer westlichen Welt allgegenwärtig ist. Ständiges Wachsen ist scheinbar unabdingbar, damit unsere Wirtschaft floriert. Wir leben aber auf einem endlichen Planeten mit begrenzten Ressourcen. Wenn wir nicht lernen, uns zufrieden zu geben, da befürchte ich, werden wir an diesem Meer irgendwann ersticken. In unserem Leben, da streben wir danach, immer mehr Wohlstand anzuhäufen, immer mehr Bequemlichkeit und scheinbare Sicherheit. Von klein auf sind wir auf Leistung getrimmt und die Bilder vom Traumjob, Traumhaus, Traumurlaub sind Ziele, die es zu erreichen gilt. Und wenn ich das habe, dann sage ich wie der reiche Kornbauer in Vers 19 zu mir: Liebe Seele, du hast einen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und hab guten Muts. Ja, stimmt es denn? Ist es so, dass man zufriedener ist, wenn man materiell abgesichert ist? Ja und nein. Klar, es hat Vorteile. Aber wie ist es, wenn ich endlich mein Haus habe? Ja, dann muss ich es erhalten und pflegen. Dann will ich einen Garten. Dann kommt eine neue Küche. Dann kommt dies und jenes. Es hört nicht auf. Ja, wie viel ist dann genug? Habgier, das ist ein geistliches Problem, von dem viele Menschen betroffen sind. Und Jesus warnt vor Habgier, wie vor einer akuten Gefahr, in die man leicht hineingeraten kann. Die Habgier, die kann das Herz schneller einnehmen, als man glaubt. Wie schnell wird Amazon zu einer häufig besuchten Internetseite? Wie schnell fängt man an, die neuesten elektronischen Geräte zu lieben? Kaum hat man sich ein Smartphone gekauft, will man das nächste. Wie leicht passiert es, dass es in Gesprächen nur noch um materielle Dinge geht? Wie schnell geschieht es, dass Shopping zum Hobby wird? Wie viele Dinge in unserer Wohnung, die wir eigentlich nicht brauchen und auf die wir verzichten können? Heutzutage lieben wir Menschen es zu konsumieren. Und irgendwie meint man, dass das Glück teilweise oder ganz von diesen Dingen kommt. Und leicht können auch Christen von dem Zeitgeist des Konsumierens beeinflusst werden. Mancher von uns denkt jetzt vielleicht, ja, gut, dass ich nicht davon betroffen bin. Ich gebe eigentlich nicht so viel Geld für allerlei Dinge aus. An sich gut, doch schauen wir mal auf Vers 15. Jesus sagt, seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Damit ist auch Geldgier gemeint. Wer nicht einmal Geld für Dinge ausgibt, die er und seine Familie wirklich braucht, der hat ebenfalls ein Problem mit Habgier. Wenn man nicht bereit ist, Geld für geistliche Dinge auszugeben, ist man nicht frei von Habgier. In 1. Timotheus 6, Vers 10, da heißt es, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Ob Verschwendung von Geld oder Geiz, beides sind Ausdruck von Habgier. Habgier, die verhindert das wahre Leben. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Der Bauer aus dem Gleichnis, der hatte so viel Korn, dass er in seine Scheune dafür keinen Platz mehr hatte. Daher hat er alle alte Scheune abgerissen, um größere zu bauen. So gesehen eigentlich nichts Schlimmes, eigentlich vernünftig. Sein Problem ist auch nicht das Sammeln in der Scheune. Das Problem ist nicht die Vorsorge. Vorsorge, die hatte schon Noah mit seiner Arche getroffen. Oder Josef, der in Ägypten zum weisen Verwalter und Versorger wurde. Es ist also keine Frage, auf dem Vorsorgen liegt Gottes Segen. Gutes Wirtschaften ist wichtig, wir leben davon. Wir brauchen die gefüllte Scheune. Was ist aber nun das Problem des reichen Kornbauers? Hier fällt etwas auf. Der Kornbauer im Gleichnis, der führt ein Selbstgespräch über die Vorratsbeschaffung. Wer Landwirtschaft betreibt, der neigt aus klugem Kalkül dazu, Gespräche zu führen über Pflanztermine, Erntezeitpunkte, um Risiken zu minimieren. In der Geschichte hat es zur Gründung der Raiffeisengenossenschaft von Kooperativen, von Erzeugergemeinschaften geführt, die ihre Produkte für gewisse Qualität auch mit gewissen Qualitätsstandards dann verkaufen und vermarkten konnten. Der Kornbauer aber, der spricht nicht mit seinen Kollegen. Er spricht mit sich selbst. Er führt ein Selbstgespräch und er meditiert über sein Leben. Über sich nachdenken ist ja per se nichts Schlimmes. Ich, mein, das sind jedoch Ausdruck von Habgier und letztlich von Selbstsucht. Dieses ständige Ich will, das ist ein Ausdruck von fest vorgenommenen Zielen. Dieses ständige Wiederholen dieser Worte macht deutlich, dass Habgier und Lebensziel miteinander verbunden sind. Wann immer wir merken, dass wir Probleme mit Habgier haben, so lasst uns fragen, wofür lebe ich denn gerade? Was ist mein Lebensziel? Wofür investiere ich Zeit und Kraft? Das Problem entsteht dann dort, wo das Ich in das Zentrum von alle Sorge kommt. Ich habe vorgesorgt. Wie es die andere geht, egal. Ich bin abgesichert. Wie sicher mein Nachbar ist, das ist sein Bier. Ich habe Scheunen und Speicher und Kunden. Was die anderen haben, das geht mich nichts an. Ich bin in Europa geboren, Gott sei Dank nicht in Eritrea oder Somalia. Die sollen dort bleiben. Ich lebe hoch genug über dem Meeresspiegel. Wenn die Meere steigen, dann sitze ich im Trockenen. Ich und nochmals ich. Der Kornbauer im Gleichnis, der meint auch Reichtum und Leben, dass das zusammengehört. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, er sagt, ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen Vorrat für viele Jahre. Der Kornbauer, er ist davon ausgegangen, dass er ein langes Leben hat. Viele Güter bedeutet für ihn dasselbe wie viele Lebensjahre. Daher betreibt er Vorsorge für ein langes Leben. Er unterlag dem Irrtum, dass der Reichtum sein Leben in irgendeiner Form und Weise verlängern oder sicherer machen könnte oder sicherer macht. Doch der Reichtum, der konnte sein Leben um nicht mal einen Tag verlängern. Auch heute gibt es Menschen, die meinen, der Reichtum könnte ihr Leben irgendwie länger oder sicherer machen. Der Reichtum ist für sie eine feste Existenzgrundlage und gibt ihnen das Gefühl von Sicherheit. Der Reichtum garantiert ihnen die beste medizinische Versorgung. Doch Jesus entlarvt diese Denkweise als Irrtum. Und der zweite Punkt ist, dass für den reichen Bauer Reichtum und Leben auch noch in einer anderen Art und Weise zusammengehören. Er sagt sich, ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Durch den Reichtum, da erhofft er sich auch ein erfülltes Leben. Das ist heute nicht viel anders. Viele erstreben mit Reichtum ein entspanntes, sorgefreies Leben. Ein Leben, das unter dem Zeichen des Genusses und des Feierns steht. Solch ein Leben, das ist das Lebensziel vieler Menschen. Viele Menschen investieren viel Kraft und Zeit, um eines Tages solch ein Leben, wie es sich der reiche Kornbauer wünscht, zu haben, dahin zu gelangen. Es kann schon sein, dass Reichtum Spaß im Leben bringt. Es kann schon sein, dass Reichtum viel Vergnügen und Genuss ins Leben bringt. Aber Reichtum ist betrügerisch. Denn er gaukelt uns was vor. Zum einen, dass es unser Leben erfüllt und zum anderen, dass unser Leben irgendwie sicherer macht oder dass es das Leben verlängert. Reich bei Gott, das ist das wahre Leben. Wenn wir in unserer Lebenszeit damit verbringen, irdische Schätze zu sammeln, da unterliegen wir letztlich einem fatalen Irrtum. Glauben wir an Jesus, da sind wir befreit von trügerischer Habgier zu einem gottgefälligen Teilen in Wort und Tat. Das macht uns bereit dazu. Und Jesus spricht, und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Durch Jesus, ja, da haben wir wahrhaftiges, ewiges Leben, wahres Leben. Wir haben Reichtum bei Gott, wie es in Vers 21 dann bezeichnet wird. Amen. Thank you. Ich lese jetzt den zweiten Teil unseres Textes vom falschen und vom rechten Sorgen. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Raben an, sie säen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keinen Keller und keine Scheune und Gott ernährt sie doch. Wie viel besser seid ihr als die Vögel? Wer ist unter euch, der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das andere? Seht die Lilien an, wie sie wachsen. Sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und macht euch keine Unruhe. Nach dem allen trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen, macht auch Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.
Dieser Text vom Sorgen, der hat mir schon ein bisschen Mühe gemacht, als ich angefangen habe mit Vorbereiten. Sorgen, sorget nicht, Sorgen, wer von uns kennt es nicht? Wer von uns hat keine Sorgen? Und jetzt beginnt Jesus hier im Vers 22. Darum sage ich euch, sorget nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ja, da sind wir doch voll überfordert, oder? Also, verstanden wir es. So, da kann man abhelfen. Da sind wir doch voll überfordert. Und dann habe ich in der Überschrift in meiner Bibel über dem Text steht, vom falschen und vom rechten Sorgen. In einer anderen Bibel, die ihr habt, da steht drin, vom unnützen Sorgen in der Überschrift. Schon ein bisschen anders so. Und dann habe ich noch in der Übersetzung vom Pfarrer Bruns nachgelesen und da steht in der Überschrift drin, Überschriften sind ja nicht der Bibeltext, aber sie beschreiben ein bisschen, was da kommt. Da steht dann drin, Ermutigung zum ganzen Vertrauen gegenüber Gott. Ja, da sieht der Text dann plötzlich wieder ganz anders aus, habe ich so gedacht. Ja, und ich denke, das ist auch das, was wir aus diesem Text erkennen sollen und erkennen dürfen. Es geht Jesus darum, dass wir, dass seine Jünger, ganz auf den allmächtigen Gott vertrauen. Dass er sich kümmert, dass Gott für uns sorgt. Und was gibt es Besseres für uns, als dass wir unser Leben dieser Fürsorge anvertrauen? Sich nach ihm ausstrecken. Und unter dem Aspekt möchte ich den Text heute Abend auch betrachten. Und drei Schwerpunkte so ein bisschen sind in meiner Vorbereitung mir wichtig geworden. Zum einen, Gott sorgt für uns, für unser irdisches Leben. Gott sorgt auch für unser ewiges Leben. Er will uns ja die Herrlichkeit im Himmel schenken. Und der dritte Punkt ist die zentrale Frage meines Lebens und unseres Lebens. Woran hängt mein Herz? Gott sorgt für uns, der erste Punkt. Der Carsten hat ja gerade das Gleichnis vom reichen Kornbauer erzählt oder besprochen, dass Jesus dem bei ihm versammelten Volk gesagt hat. Das ganze Trachten von diesem gesegneten Kornbauern, anders kann man es ja nicht sagen, war darauf gerichtet, wie er seine reiche Ernte für sich bewahren kann, wie er für sich ein gutes Leben führen kann, einfach sein Reichtum sichern kann. Er ist satt und am Ende sagt Gott zu ihm, du Narr, weil Gott eine ganz andere Perspektive hat auf unser Leben, als wir das so in unserem irdischen Leben eigentlich hin. Jetzt in unserem zweiten Abschnitt spricht Jesus aber nicht mehr zum Volk insgesamt, sondern er spricht ganz gezielt zu seinen Jüngern. Hier heißt es, er sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorget nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Jesus weiß und kennt uns. Er weiß, dass die Sorge um irdische Dinge auch unser Leben als Gotteskinder, als Christen betrifft. Er weiß das. Und er sagt, sorget nicht um euer Leben. Ja, wir leben doch ja in dieser Welt. Und solange wir in dieser Welt leben, brauchen wir auch Essen und Kleidung und Obdach und alles. Ist doch ganz klar. Und das weiß Jesus ja auch. Er weiß ja, dass wir uns auch kümmern müssen um die Dinge unseres Lebens. Und das sollen wir auch. Wir müssen arbeiten. Wir müssen unser Brot verdienen. Wir müssen vernünftig und sollen vernünftig auf unsere Gesundheit achten. Ist ja gar keine Frage, wenn man unsere Zähne nicht putzt, da kann Gott auch nichts dafür, wenn man da ein Problem kriegt. Ist doch ganz logisch. Also wir müssen ja vernünftig leben. Jesus redet hier auch nicht der Faulheit das Wort. Ganz sicher dürfen wir die Worte Jesu nicht so verstanden, dass er sagt, wenn er sagt, sorget nicht, dass wir sagen sollen, ja toll, wir sind Gotteskinder, wir können uns jetzt gemütlich in den Sessel setzen oder so und uns versorgen lassen. Das meint Jesus nicht. Gott hat schon zum Adam gesagt, wo er aus dem Paradies verstoßen worden ist, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Also ich denke, wenn Jesus hier vom Sorgen spricht, dann meint er das nicht. Dann geht es ihm darum, was uns gefangen nimmt, was uns fesselt, was unser Denken, was unser Streben bestimmt. Und oft sind ja das die äußeren Dinge unseres Lebens, auch bei uns Christen. Und genau das spricht Jesus auch hier ja an, wenn er von Essen, Kleidung, Leib, Gesundheit, Besitz und so weiter, was man da auch drunter sehen kann, spricht. Und auch in unserem Leben sind nicht immer alle Dinge so, wie wir uns das gern wünschen, wie wir uns das vorstellen. Da gibt es Dinge, wo uns einfach auch Sicherheit fehlt oder wo uns Dinge auch vielleicht zwischen den Händen mal zerrinnen. Und die Folge ist, wir machen uns Sorgen. Aber genau dieses Sorgen, es ist eigentlich falsch, weil es zeugt von fehlendem Vertrauen auf den allmächtigen Gott. Im Vers 30 sagt Jesus, danach trachten die Heiden. Also Menschen, die in diesen Dingen ihren Glück und ihren Halt suchen. Den Halt ihres Lebens. Und da ist schon die Frage an mich ganz persönlich und ich denke auch an jeden von uns. Worin suche ich den Halt meines Lebens? Wovon verspreche ich mir Sicherheit? Natürlich dürfen wir dankbar sein, wenn es uns gut geht. Natürlich dürfen wir uns freuen über das, was wir in diesem Leben haben und genießen dürfen. Aber Jesus sagt, wir sollen uns darum keine Sorgen machen, weil doch Gott sich um uns kümmert, wenn wir ihn lassen. wenn wir ihm vertrauen. Gott weiß doch, was wir brauchen. Er weiß doch, was gut für uns ist und auch, was nicht gut für uns ist. Und ich habe so gedacht, da ist doch mein fleischliches Denken und Planen und Machen oft so ganz anders fokussiert, als Jesus das will, als Gottes Gedanke sind. Vertraue ich wirklich auf ihn? Jesus will das. Und er hat versprochen, dass alle Tage bei uns bis wir mal in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit seid er bei ihm. Freilich ist unser irdisches Leben nicht alle Tage Sonnenschein. Aber auch im dunklen Tal, wenn wir vielleicht auch gar nichts mehr blicken und Angst haben, in der Not, da ist er bei uns und führt uns zum frischen Wasser. Psalm 23 kennen wir ja alle. Er führt uns durchs dunkle Tal. Im finstern Tal ist er bei uns. Er sorgt für uns. Unser Leben, das ist doch in seiner Hand. Darin dürfen wir uns auch bergen. Und als Gotteskinder wissen wir, dass unser irdisches Leben auch endlich ist. Aber eben nur unser irdisches Leben, das wahre Leben, haben wir doch vor uns. Wir dürfen vertrauen darauf, dass unsere Namen im Buch des Lebens standen. Weil Jesus unser Heiland, unser Erlöser ist. Das Ziel unseres Lebens ist die himmlische Heimat, die Herrlichkeit bei Gott und unserem Heiland. Und in diesem irdischen Leben können wir nichts festhalten. Im Hiob 1, Vers 21 steht, wir sind nackt in diese Welt gekommen und nackt gehen wir wieder. Nichts, was wir an irdischem Besitz haben, nichts, was wir hier anhäufen, kann das ändern. Alles ist vergänglich, so sehr wir uns auch darum sorgen. Sorgen machen hilft da gar nichts. Und doch machen wir uns immer wieder Sorgen. In den Versen 25 und 26 macht es Jesus deutlich. Wer ist unter euch, der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das andere? Da gibt es verschiedene Meinungen zu des Lebenslänge. Die eine sagt Körpergröße, andere sagt die Länge unserer Lebensdauer. Aber eigentlich ist es egal. Wir können zu unserer Körpergröße nichts dazu tun. Da können wir sorgen, so viel wir wollen. Und auch unser Lebensende können wir letzten Endes nicht verschieben. Nicht, wenn unsere Zeit gesetzt ist, dann ist unsere Zeit gesetzt. Warum machen wir uns dann um die Äußerlichkeiten unseres Lebens so viel Sorge? Und da habe ich zu dem Text auch eine Predigt gehört. Und der Prediger, der darüber gesprochen hat, hat ein Bild gebraucht. Und das Bild hat mir eigentlich ganz gut gefallen und das möchte ich jetzt einfach auch sinngemäß weitergeben. Er hat einen Schneemann genommen und gesagt, stell dir vor, wir bauen einen schönen Schneemann, wunderschön, groß, herrlich. Der steht da wie in voller Pracht und du kannst morgens zum Fenster rausgucken und deinen Schneemann bestaunen und kannst dich dran freuen, das ist doch richtig toll. Und jetzt kommt Sonne raus, war ja klar, gell? Oder es regnet, wäre auch ja das gleiche Effekt. Wir können unseren Schneemann bestaunen, jetzt kommt die Sonne, was passiert? Er zerfällt. Er wird immer weniger und am Schluss ist nichts mehr übrig von ihm. Außer vielleicht nur die zwei Kohle, die als Auge da war oder so. Aber der Schneemann ist weg und du kannst sorgen, wie du willst, der Schneemann schmilzt. Und so ist doch auch mit den Sicherheiten, die wir in unserem Leben anhäufen und meinen, jetzt haben wir es, jetzt ist gut, da haben wir Sicherheit. Auch unser irdischer Besitz. Er wird uns mal gar nichts nützen. Alles wird mal zerfallen wie der Schneemann. Wir haben keinen Halt da drin. Da können wir sorgen, so viel wir wollen. Und der Prediger hat dann gesagt, den Satz möchte ich zitieren: Die Schneemänner, die mir bauen und um die wir uns Sorgen machen, die stehen letztlich unserem Glaube im Weg. Wenn wir aufs Irdische blicken und uns daran festhalten wollen, dann kommen die Sorgen. Dann kommt der Satan und macht dir Sorgen. Um das, was du hast. Um das, was ich habe. Um dieses irdische, vergängliche. Damit wir den Blick auf die Ewigkeit, damit wir den Blick aufs Ziel verlieren. Das wäre doch schlimm. Sorge, die fesselt uns, die zieht uns nieder, verstellt uns den Blick. Vor allem den Blick auf Gott, auf unseren Heiland, der uns doch geschaffen hat, der jede Zelle von uns kennt und der uns liebt und der uns bei sich haben will in der Herrlichkeit. Und ohne dessen Versorgung wir letztlich gar nicht existieren und leben könnten. Sorge löst kein Problem. Im Gegenteil, sie stört unser Vertrauen auf Gott und auf seine Führung in unserem Leben. Aber genau das ist Jesus wichtig, dass seine Jünger und auch wir uns nicht sorgen lassen von den irdischen Dingen, dass wir uns da keine Angst machen lassen, sondern dass wir unser Vertrauen ganz auf den allmächtigen Gott setzen. Das ist aber etwas, was wir lernen müssen. Und was wir in der Abhängigkeit und in der Verbindung, im Leben, in der Gemeinschaft mit Gott lernen dürfen, wenn wir auf ihn hören. In den Verse 24 und dann auch 27 bis 28 haben wir gelesen von den Raben, die nicht sät und nicht erntet, die keinen Keller und keine Scheune haben, aber die Gott doch versorgt. Sie machen sich keine Sorgen und Gott ernährt sie doch. Und Jesus sagt, wie viel mehr, wie viel wertvoller bist du in meine Augen? Wie viel mehr wert seid ihr als sie? Und auch die Lilie, die tragen nichts zu ihrer unglaublichen Pracht bei. Gott macht es. Und wenn er sich schon um das Gras auf dem Feld kümmert, wie viel mehr wird er sich dann um uns kümmern? Uns kleiden und versorgen. Und dieses Versorgen, das hängt nicht von uns ab, sondern das gibt uns Gott. Unser himmlischer Vater kümmert sich um uns. In jeder Lebenslage und auch wenn manche Wege und Situationen für uns unverständlich sind, wenn wir manchmal auch Not im Leben haben, und das bleibt nicht aus. Und der Petrus schreibt im 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir dürfen das, was uns bewegt und was uns Angst und Not macht, auf ihn werfen, bei ihm abgeben. Er sorgt für uns. Bei dem Stichwort Rabe ist mir noch eine Begebenheit eingefallen, die das auch, auch schön bestätigt, könnte man sagen. 1. Könige 17, dort wird uns berichtet, wie der Elia fliehen muss, weil er verfolgt wird von Ahab und Isebel und wie er dann diese Trockenheit ankündigen muss und wie ihn Gott dann wegführt an den Bach Krit. Und dort benutzt Gott Raben, um den Elia zu versorgen. Die bringen ihm Fleisch und Brot jeden Morgen und jeden Abend. Und trinken tut er aus dem Bach Krit, der nur Wasser hat. Aber das Wasser wird immer weniger. Der Bach vertrocknet. Das ist doch ein Grund zur Sorge für den Elia gewesen. Eigentlich. Aber er ist mit Gott in Kontakt. Und Gott sagt zu ihm, geh noch. Zarpat, dort ist eine arme Witwe, die wird dich versorgen. Und jetzt kommt er nach Zarpat zu dieser Witwe, die selber nichts, so gut wie nichts mehr zum Essen und zum Trinken hat. Es reicht für ihren Sohn und für sie gerade nur für eine einzige Mahlzeit. Eine Handvoll Mehl, ein wenig Öl im Krug. Und sie sagt, nur einmal will ich essen mit meinem Sohn und dann werden wir sterben. Und in diese Situation rein kommt der Elia und sagt zu ihr Folgendes. Also er sagt, das hat sie zum Elia gesagt, dass sie noch einmal Essen machen will. Und dann sagt er, geh hin und mach's, wie du gesagt hast, doch zuerst mache mir etwas Gebackenes davon und bring's mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach was machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und der Ölkrug im Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Und sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß, und sie auch, und ihr Sohn, Tag um Tag. Und das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Was für ein gewaltiges Zeugnis, habe ich so gedacht, für dieses Gottvertrauen, das der Elia gehabt hat, aber das auch diese Frau gehabt hat. Was für ein Gottvertrauen. Und es ist belohnt worden. Und es war nicht die Sorge um die letzte Handvoll Mehl, die sie durchgebracht hat, sondern ihr Vertrauen auf Gottes Wort. Und es darf auch uns Mut machen für unser Leben, dass wir doch ganz unserem Gott und Heiland vertrauen, dass wir uns ihm anvertrauen. Er sorgt für uns und er weiß auch, was wir brauchen. Sei doch nicht so kleingläubig, sagt Jesus. Richten wir unseren Blick doch im Vertrauen auf ihn. Gerade auch in Situationen, wo wir seine Wege nicht verstanden. Und der zweite Punkt, jetzt mal ein bisschen kürzer. Er sorgt für unser ewiges Leben. Im Blick auf die Herrlichkeit im Himmel. Im Vers 29 sagt Jesus, macht euch keine Unruhe um das, was ihr essen und trinken sollt, sondern trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch dies alles zufallen. Der Begriff trachten heißt ja begehren, sich ganz danach auf das ausstrecken, auf das Ziel, das zu bekommen. Dieses Ziel, das Reich Gottes, das ist das, was wir zuallererst vor Augen haben sollen in unserem Leben. Da sagt Jesus hier, das ist wichtig für uns. Vertrauen in Gottes Willen und in seine Fürsorge, die wächst, wenn wir mit ihm leben, wenn wir nach ihm fragen, wenn sein Wille für uns maßgeblich ist. Wir sollen uns mit seinem Wort beschäftigen. Wir sollen hören, was er sagen will. So wie die Maria, die zu seinen Füßen gesessen ist. Und nicht in Aktionismus, sondern im Hören auf Jesus Kraft bekommen hat. Wir sollen beten, Gemeinschaft mit ihm haben. Jesus möchte in unserem Text, denke ich, unsere Blickrichtung einfach neu ausrichten. Dass wir nicht auf unser irdisches und auf den vermeintlichen Halt schauen, sondern dass wir auf das Reich Gottes schauen, dass das unser Fokus ist. Das ist nämlich das, was am Ende zählt und was am Ende bleibt, auch für unser Leben. Wenn das mal endet, dann dürfen wir wissen, wo unser Leben hingeht. Die himmlische Heimat, das ist das Ziel. Danach sollen wir trachten, für uns selber, aber soll uns auch ein Anliegen natürlich sein für unsere Mitmenschen, dass durch dieses himmlische Ziel das Reich Gottes einfach in unserem Fokus stehen möchte. Und solange wir auf dieser Erde leben, sagt Jesus seine Jünger zu, der Vater weiß, was ihr braucht. Er wird sich kümmern. Brauchst du keine Sorge machen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, heißt im Vers 32. Wir müssen nicht auf unsere eigene Kraft setzen. Der Vater im Himmel, ihm hat es gefallen, euch das Reich zu geben. Ein Geschenk, Gnade. Und der Himmel ist auch unsere Heimat. Hier auf dieser Welt sind wir Gäste und Fremdlinge. Das wissen wir alles. Aber wir haben eine Heimat. Menschen, die Jesus nachfolgen, sind Gottes Kinder. Gottes Kinder. Da ist mir eine Predigt eingefallen vom alten Bruder, schon lange tot, bestimmt schon bald 40 Jahre her, der hat den haben sie mal gefragt, das ist ein Schweizer gewesen, den haben sie gefragt, ob er katholisch wäre oder evangelisch. Also wo sie herzogen sind, haben sie die Familie gefragt, sind ihr katholisch oder evangelisch? Und dann hat er gesagt, wir sind Schweizer. Schweizerisch, also wir sind schweizerisch. Ja, wir sind Himmelsbürger. Wir sind hier auf dieser Welt Gäste und Fremdlinge, aber unsere Staatsangehörigkeit ist Himmelsbürger. Wenn alles Irdische zerfällt und wenn es unser Leben endet, dann sind wir Himmelsbürger. Bleiben wir Himmelsbürger. Das kann uns niemand rauben. Dieser Schatz bleibt. Das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten. Dass wir unser Trachten, unser Leben auf dieses Ziel hin ausrichten. Haben wir Gottes Reich im Blick? Nicht bloß am Sonntag oder manchmal, sondern prägt es unser Leben? Und dann nur die beiden letzten Verse kurz in unserem Abschnitt. Woran hängt mein Herz? Jesus fordert seine Jünger auf, verkauft, was ihr habt und gebt Almosen, macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo kein Dieb hinkommt, den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Hier steht ja nicht, dass wir generell alles verkaufen sollen, was wir haben. Unser Haus, unsere Wohnung, unsere Kleidung, unsere Schuhe und als Bettler durchs Leben gegangen müssen. Das ist nicht das, was Jesus hier meint. Ganz sicher nicht. Und wenn wir verkaufen und hergeben, ist das schon gar keine Eintrittskarte in den Himmel. Ganz sicher nicht. Ich denke, Jesus will uns damit helfen, dass wir zielorientiert leben. Dass wir nach seinem Reich trachten, dass das uns wichtig ist und dass wir dort auch einen Schatz uns sammeln. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief davon, dass ihm das wichtig ist, dass unser Leben zur Ehre Gottes ist, dass es ihm Ehre macht. Wir sind aber getrost, 2. Korinther 5, Vers 8, folgende, und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen, dass wir ein Licht für ihn sind und dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Und in Matthäus 25, Vers 40 sagt Jesus, da hat Carsten auch schon was dazu gesagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, also Fremde, Arme, Nackte, Durstige, was ihr denen getan habt, verlorene Menschen, das habt ihr mir getan. Das, was wir für Jesus tun in unserem Leben, in diesem Leben, was wir an Zeit, auch an Geld und so weiter, an Kraft für das Reich Gottes einsetzen, das geht nie verloren. Das geht nie verloren. Auch unser Einsatz für andere aus Liebe und in der Liebe zu Jesus wird nicht vergessen. Ich denke, was Jesus hier meint, ist, wenn er sagt, macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, ein Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo kein Dieb hinkommt, keine Motten fressen. Das ist, wenn wir uns, das, was wir für ihn einsetzen, das wird nicht verrotten, das wird ewig Bestand haben. Und was ist das für ein Gegensatz zu den Habseligkeiten, die wir auf dieser Welt haben? Wenn es uns wichtig ist, wenn wir einen Schatz im Himmel haben, wenn unser Herz da ist, werden wir auch nicht festhängen an dem Irdischen. Dann brauchen wir uns darüber auch keine Sorgen machen. Dann können wir loslassen, großzügig sein, verkaufen, wie Jesus hier sagt. Dann brauchen wir um diese Dinge uns nicht zu sorgen. Wir dürfen ganz vertrauen, dass unser Vater im Himmel für uns versorgt, für uns sorgt und wir werden nicht enttäuscht werden. Wo euer Schatz ist, da ist euer Herz, sagt Jesus. Und das ist die ganz praktische und zentrale Frage auch an uns. Wo ist mein Schatz? Wo ist damit auch mein Herz? Amen. Ja, lasst uns beten. Ja, lieber Heiland, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Herr und Heiland bist, dass du unser Erlöser bist, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass wir gerecht gemacht sind und wir bei dir in der Herrlichkeit sein dürfen. Wir danken dir, Herr, dass wir unseren Blick auf dich richten dürfen und dass wir wissen dürfen um die Heimat bei dir, dass wir hier auf dieser Welt nur eine Durchgangszeit haben, Herr. Und wir möchten dich einfach bitten, dass du in dieser Zeit, in der wir leben, auch unser Leben lenkst und leidest, dass du uns den richtigen Blick auf die Dinge schenkst, dass wir uns auf dich und auf dein Reich fokussieren. Schenkst, dass wir doch wirklich auch uns Schätze bei dir sammeln und nicht bloß auf dieser Welt uns um alles Mögliche kümmern, Herr. Schenk uns einfach den richtigen Blick, Herr. Und wir danken dir, dass du einfach auch gnädig bist und uns hilfst, Herr. Amen.